zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier in Altschwabing ist jetzt gerade der 12 Uhr Glockenschlag zu hören und das nehme ich als Signal, pünktlich anzufangen. Herzlich willkommen zur 5. Folge unserer Reihe Habemus Papam über das neue Pontifikat über Papst Leo den 14. und die Frage, was wir und der Rest der Welt von ihm in den kommenden Jahrzehnten wohl zu erwarten haben. Wir haben diese Reihe unmittelbar nach seiner Wahl begonnen und hatten dann 4 Wochen lang hintereinander Veranstaltungen mit spannenden Gästen. Dann waren 2 Wochen Schulferien. Letzte Woche ging es über Nicea, also ein ganz anderes Thema. Jetzt haben wir also quasi einen Monat Abstand zum Rest der Staffel. Wir planen auch erstmal keine weitere Folge von diesem Projekt, sondern tauchen jetzt mittwochs mittags immer in eine größere thematische Vielfalt ein. Aber wenn Papst Leo dann einmal seine erste Enzyklika veröffentlicht hat, ich glaube, spätestens dann werden wir schon nochmal 1, 2 Folgen anhängen. Und dann hat man ja wahrscheinlich eine ganz andere programmatische Grundlage. Ein thematischer Schwerpunkt ergibt sich dadurch, dass beide Gäste, die wir heute bei uns haben, Ordensleute sind und damit eine zumindest parallele oder eine teilendeckungsgleiche Perspektive einnehmen. Ich begrüße zuerst ganz herzlich Schwester Dr. Katharina Ganz, OSF. Sie hat Theologie und Sozialwesen, wissen manche vielleicht gar nicht, studiert und wurde mit einer Arbeit über das pastorale Konzept ihrer Ordensgründerin Antonia Werr zur Doktorin der Theologie promoviert. Weithin bekannt wurde sie dann der Weltöffentlichkeit als Generaloberin, was sie 12 Jahre lang ist. Und zwar Generaloberin der jetzt an Pfingsten 170 Jahre alt gewordenen Kongregation der Oberzeller Franziskanerinnen. Die sind deshalb so bekannt, auch weil diese, ich sag mal, selbstbewusste und strahlkräftige Gemeinschaft, ich hätte fast gesagt Frauenpower-Truppe, nicht davor zurückschreckt, auch zu heiklen Themen wie dem Kirchenasyl oder der Frage nach dem Frauenpriestertum klar Position zu beziehen. Für mich persönlich ist noch wichtig, sie ist auch Mitglied im Allgemeinen Rat der Katholischen Akademie in Bayern. Schwester Katharina, ihr hattet ja auch so eine Art Konklave neulich. Da wurde Schwester Juliana Seelmann zu deiner Nachfolgerin gewählt. Bist du jetzt eigentlich noch Generaloberin bis zur Ämterübergabe oder ist das wie beim Papst, dass quasi mit der Annahme der Wahl die Übergabe auch schon erfolgt ist?
Nein, ich bin noch erstmal einen guten Tag, grüß Gott in die Runde an alle, die jetzt hier zugeschaltet sind. Ich freue mich sehr, dass ich zu dem Gespräch heute eingeladen wurde. Ich bin geschäftsführend noch im Amt bis Herbst. Also wir hatten eben nach den Wahlen beschlossen, dass es die offizielle Amtsübergabe dann im Herbst gibt. Also ähnlich wie bei der Bundeskanzlerwahl, die Amtierende macht noch so lange weiter, bis eben die neue Leitung in der Lage ist, die Geschäfte zu übernehmen. Wir fangen schon an mit Übergabegesprächen. Ich habe auch noch jede Menge Ablage und andere Dinge zu Ende zu führen, werde mein Büro räumen müssen und wahrscheinlich auch umziehen. Von daher ist noch ein bisschen was zu tun.
Die verdiente Auszeit kommt dann erst, wenn das Wetter wieder schlechter wird, nehme ich
so ist es.
Alles klar. Dann begrüße ich ebenso herzlich Pater Felix Matthias Meckel, OSA, den Prokurator und Wallfahrtskurat des Augustinerkonvents Maria Eich hier in Planegg, ganz in der Nähe von München, kurz vor Gauting, rechts, glaube ich, ne? Er gehört mit seiner Mitgliedschaft dort demselben Orden an wie Papst Leo. Und das hat die doppelte, für uns angenehme Folge, dass er ihn erstens persönlich kennt und zweitens auch eine Vorstellung davon hat, welche Prägung auch Papst Leo durch die Ordenszugehörigkeit genau bei den Augustinern mit in das Amt nimmt, sei es jetzt spirituell oder auch in seiner Haltung gegenüber der Welt und den Menschen. Pater Felix Meckel studierte auch Theologie und Philosophie, und zwar in Würzburg und zwischendurch auch ein Auslandsjahr in Rom, wo er bereits ganz nah dran war am Papsttum und seinen rituellen Vollzügen, nämlich durch die Mitarbeit in der päpstlichen Sakristei. Vielleicht können Sie nachher noch ein bisschen Einblicke geben, was das genau alles heißt. Zu den Stationen seiner pastoralen Tätigkeit zählen die City-Seelsorge in Nürnberg, das katholische Franziskus-Krankenhaus in Berlin am Bahnhof Zoo, ein Jugendhaus in Münnerstadt und die Berufungspastoral hier in der Erzdiözese. Er war und ist also in ganz verschiedenen Kontexten sehr nah dran am Menschen. Pater Felix, ist das richtig, dass Augustinermönche auch mit Pater und Vorname angeredet werden? Mache ich das korrekt?
Sie machen es korrekt. Wir nennen uns mit den Vornamen und Pater oder Bruder, aber wir sind keine Mönche, sondern Brüder.
Habe ich da den Fehler gemacht? Alles klar.
Weil es kompliziert mit den Ordensleuten.
Weil es ein Bettelorden ist, ne? Sind es keine
genau,
Mönche.
Genau.
Wie viel Prozent Ihrer Tätigkeit sind inzwischen Papstexpertise?
Mehr als der Zeitplan eigentlich hergibt. Also am Marienwallfahrtsort war das im Mai echt eine Herausforderung, das mediale Interesse irgendwie zu bedienen. Wir haben eben gesagt, wir machen nur das Lokale, also was hier in München aufgetreten ist mit Bayerischen Rundfunk, Merkur, Süddeutsche. Und alles andere überregional lief dann über Würzburg, die Zentrale.
Dann können wir ja uns doppelt glücklich schätzen. Erstens, dass es inzwischen ein bisschen ruhiger geworden ist, aber auch, dass Sie so gnädig waren und obwohl wir nicht in Ihrer Region sind, also ein Vorort von Gauting hier in Schwabing, trotzdem sich die Zeit für uns nehmen. Vielen, vielen Dank an beide nochmal, dass Sie da sind. Liebe Gäste, ich werde in der kommenden halben Stunde ungefähr vier Themenbereiche abschreiten, habe ich mir zumindest vorgenommen. Ich werde zunächst einmal über die persönlichen Zugänge unserer beiden Gäste zum Thema Fragen stellen, dann über die Rolle der Orden mit Ihnen reden. Ich möchte dann eine kleine Zwischenbilanz dieses Bildes oder beim letzten Mal haben wir, glaube ich, gesagt, der Projektionsfläche, der schöne weiße Papst, ne, der geben. Was lässt sich jetzt nach 8 Wochen, wenn man auf diese wilden Tage zurückblickt, vielleicht schon mal festhalten, was sich bewahrheitet hat, anderes, wo man vielleicht Dinge nachjustieren kann. Und dann möchte ich viertens schließlich in die Zukunft schauen, so ein bisschen zwischen Prognose und Wunschkonzert. Das letzte und dann vielleicht wichtigste Kapitel, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist dann die Einladung, dass Sie Ihre Fragen stellen. So gegen 12:35 Uhr oder 12:40 Uhr sollten wir an dem Punkt angekommen sein. Ich lade Sie alle herzlich ein, sich jetzt schon vorher im Laufe des Gesprächs Ihre Fragen irgendwo zu notieren. Denn erfahrungsgemäß ist es so, dass es gut ist, wenn Sie sie gleich stellen, sobald ich dazu einlade oder meinetwegen auch schon ein paar Minuten vorher, weil es kann sein, dass man nicht mehr drankommt. Also wenn man sie erst um 10 oder 5 vormeldet, ist die Rednerliste vielleicht nicht abgearbeitet, aber ich mache auf jeden Fall um 13 Uhr Schluss. Das ist einfach in einem Mittagsformat, wo viele das doch irgendwie zwischen dem Büroalltag quetschen, habe ich das versprochen und möchte das einhalten. Also gerne rechtzeitig melden, dass wir gut in Gang kommen und es nicht erst Fahrt aufnimmt, wenn wir schon quasi fast wieder Schluss machen müssen. Okay, also persönliche Zugänge hatte ich gesagt. Pater Felix, Sie haben Robert Prevost in Ihrem Orden noch zärtlich Bob genannt, vor gut 20 Jahren kennengelernt und bei einem Deutschlandbesuch begleitet. Während Ihres Studiums, habe ich gelesen, haben Sie Tür an Tür mit ihm gewohnt. Das war in der Zeitung zu lesen. Das ist jetzt schon alles eine Weile her, aber der Mensch war ja doch schon derselbe. Erzählen Sie uns doch mal so ein bisschen darüber, wie ist der so? Wie haben Sie ihn erlebt? Ist das auch so ein Kumpel, mit dem man mal ein Bierchen trinken gegangen ist? Oder einfach, dass wir mal so ein bisschen eine menschliche Färbung in unser sehr medial vermitteltes Bild bekommen?
Ich habe Robert kennengelernt im August 2003 auf dem internationalen Augustiner-Jugendtreffen in Guadarrama bei Madrid. Und er war Ordensgeneral, ich war Novize der deutschen Provinz. Und das waren so die Extrempunkte, die es in so einer Gemeinschaft gibt. Also der Generalobere und der Novize, der noch tastend und suchend unterwegs ist. Und ich habe ihn in dieser Zeit unglaublich sympathisch erlebt, sehr nah, nahbar, wach und wahrnehmend. Und das hat dann auch geprägt jedes Treffen. Also er war interessiert, er war vollkommen unprätentiös. Also bei seinen vielen Reisen, es hat ihm nichts ausgemacht, da 2, 3 Tage auf dem Motorrad durch den Kongo zu fahren, um die entlegenste Missionsstätte zu besuchen, wo es nicht einmal Betten gibt, ja, und gleichzeitig halt auch ja, die Weltkirche in Rom vertreten zu können. Also dieses ganze Spannungsfeld hat er als Mensch immer mit einer großen Gelassenheit und einer großen Freundlichkeit und Zufriedenheit sehr menschlich entgegengenommen. Und es war immer ein sehr lieber Mitbruder.
Sie haben ihn auch irgendwo mal als humorvoll beschrieben, dieses leichte Schmunzeln, das er immer so ein bisschen im Gesicht trägt. Haben Sie mal ein Beispiel für so eine humorvolle Situation? Also entweder feiner Humor oder mal so ein paar Brüller, einen guten Witz, den er mal erzählt hat, irgendwas in Sachen Humor?
Also er hat es vor kurzem erst wieder selber erzählt, wie er bei uns zum Mittagessen war im Kolleg in Rom, als Johannes Paul II. Zu Besuch war zum Mittagessen, hat er am Tisch bedient. Und da ist es halt üblich, dass es nach dem Essen Obst gibt. Und dann hat er einen Apfel genommen und man hat ihm noch eine Orange gebracht, die etwas spärlich sonst war, aber der Papst bekam eine Orange. Und Johannes Paul hat dann diesen Apfel gegessen und die Orange auf dem Tisch liegen lassen als Andachtsmoment. Und wenn er das heute als Papst erzählt, dann zeigt es, glaube ich, viel von seinem Humor, sich und sein Amt auch ein bisschen selbstkritisch auf die Palme zu nehmen, auch was an Verehrung herangetragen wird. Also nicht jedes Obst ist eine Reliquie.
Das heißt, Sie haben durchaus Sie haben durchaus Hoffnung, dass er diesen Charakter auch beibehält, wenn er jetzt ins neue Amt geht. Was glauben Sie, wie wird die nächste Begegnung? Wird die genauso unprätentiös oder wird es dann schon seltsam
Also
sein?
ich habe ihm eine Mail geschrieben und gratuliert zur Wahl und habe das Englische gewählt, weil man da das Sie und Du umfährt. Ich habe ihn noch nie gesiezt in meinem Leben. Und aber das Amt irgendwie spürt man es und macht unsicher. Und er hat ganz schlicht auch auf Englisch geantwortet und mit Leo unterschrieben. Von daher hoffe ich, das habe ich ihm auch gewünscht, dass er so bleiben kann, wie er immer war, ein lieber, sympathischer und nahbarer Mitbruder.
Ich frage Sie jetzt nicht, ob Sie mal die private E-Mail-Adresse hier für die Gäste unserer Veranstaltung einblenden können, aber vielen Dank jedenfalls schon mal für diese Einblicke hinter die Kulissen. Das kriegt man ja sonst so nicht mit. Schwester Katharina, du hast das Konklave in Rom erlebt, weil du in den Tagen gerade an der internationalen Versammlung der Generaloberinnen teilgenommen hast, also reiner Zufall. Aber als den Medien dann bewusst wurde, dass du in diesen spannenden Tagen in Rom für sie greifbar bist, da hat sich dein Kalender, glaube ich, ratzfatz mit Interviewterminen gefüllt und du wurdest, ich sag mal salopp, so ein bisschen von Sender zu Sender gereicht. Wie hast du die Stimmung in Rom in diesen dichten Tagen erlebt?
Ja, also ich war natürlich überrascht, dass das zusammentraf, dieses Treffen der Generaloberinnen mit dem Konklave. Und als der BR eben Christian Wölfel das mitbekam, und ich war ja auch schon in dem Podcast von Papst Franziskus zweimal interviewt worden, und der hat das dann an Tilman Kleinjung weitergegeben, den Leiter des ARD-Studios, und so kamen die auf die Idee, mich da mehrmals zu casten. Und ich dachte mir dann ganz spontan, also als gelernte PR-Frau, die ich auch bin, wenn mir die Bühne geboten wird, dann betrete ich sie jetzt einfach auch mal ganz tapfer. Das Einzige, als mir dann die zwei Ordner überreicht wurden, also Thielmann Kleinjung brachte am Montag, 5. Mai, zwei Ordner mit für das erste Interview für die Tagesthemen und sagte: Schwester Katharina, also wenn Sie wollen, Sie können sich auch ein bisschen vorbereiten. Wir würden Sie gerne mit dem Abt Nikodemus dann zusammenspannen beim Live-Kommentar der in der ARD-Sondersendung, vielleicht auch noch Brennpunkt. 133 Kardinäle, gucken Sie sich mal die Lebensläufe an und was Sie so bis jetzt so gesagt haben. Mir ging es dann so wie bei der mündlichen Prüfung, bei der Dissertation. Man muss sich in kurzer Zeit viel in den Kopf knallen und weiß genau, eigentlich geht es nur darum zu bestehen. Und so war das dann auch, als ich am Grab von Katharina von Siena betete am 8. Mai. Bitte, wenn der weiße Rauch aufsteigt, mach, dass ich mich nicht blamiere. Und dann kam der Anruf just, ich hätte eine Stunde maximal Zeit, um jetzt im Studio aufzutauchen. Und dann war die Stimmung wie im Mittelalter, so stelle ich mir das vor, wenn der Kaiser kommt. Also die ganze Stadt war im Ausnahmezustand. Innerhalb von 10 Minuten brach der Verkehr zusammen. Ich wollte erst ein Taxi nehmen, um zum ARD-Studio zu kommen. Nach einem Häuserblock habe ich das wieder verlassen, habe gesagt, also jetzt muss ich zu Fuß laufen, wohl wissend, dass ich dann völlig durchschwitzt im Studio ankommen werde. Und von allen Seiten rannten die Leute zum Petersplatz, es kreisten sofort die Hubschrauber, der Verkehr war abgesperrt worden, niemand gelangte mehr über den Tiber mit dem Auto, sondern nur noch Leute, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit dem E-Roller unterwegs waren. Also es war wirklich eine ganz angespannte Stimmung. In dem Studio selber, wir waren ja da auf dieser Dachterrasse mit dem Blick auf den Petersdom, war eine, ich würde sagen, eine andächtige, konzentrierte Stille. Man sah mit einer Einblendung immer die Loggia des Petersdomes, wartend, wann kommt er denn jetzt und wer ist das denn, der kommt? Also es war eine unglaubliche, hochkonzentrierte Atmosphäre und auch in sich ein tolles Erlebnis.
Hast du denn Papst Leo auch mal irgendwo dann persönlich erlebt, also von der Loggia vielleicht mal abgesehen, sondern in irgendeinem Kontext, wo er mal eine kleine Ansprache hatte oder gottesdienstlich ein bisschen näher dran?
Ja, wir waren dann noch, Schwester Ruth und ich, die zusammen in Rom waren, weil wir auch einen Termin beim Ordensdikasterium hatten. Wir waren noch ein paar Tage länger in Rom und holten dort unsere drei Südafrikanerinnen ab. Also die Flüge hatten wir bis Rom gebucht, weil die dann zum Generalkapitel anreisten. Und wir nutzten dann natürlich gleich den ersten Sonntag, nach der Wahl, um am Petersplatz die erste Ansprache, Mittagsansprache des Papstes zu erleben. Genau, aber persönlich begegnet bin ich ihm natürlich nicht.
Aber du hast zumindest einen Live-Eindruck von seinem Schmunzeln, das ich ja nur von der Mattscheibe kenne, sage ich mal. Und würdest das bestätigen, dass er erstmal sehr unprätentiös und natürlich wirkt?
Das würde ich bestätigen und das haben ja auch alle Leute gesagt. Also er ist ein Mann, der zuhört, der erstmal schlicht auftritt. wo man sich eigentlich jetzt auch aus deutscher Sicht nichts Besseres hätte wünschen können, weil er jemand ist, der auch den synodalen Weg der Kirche in Deutschland gerettet hat, sage ich jetzt mal, weil er einfach einen anderen Angang hat. Also erstmal jemand, der Menschen ernst nimmt. Ich war vorgestern mit Bruder Peter Reinl von den Würzburger Augustinern auf einem Podium bei der Domschule und da wird also übereinstimmend erzählt, dass es jemand ist, der einfach die Menschen mitnimmt und der keiner ist, der alleine im Alleingang Entscheidungen trifft. Und ich denke, das spricht ja auch dafür, weil er Ordensmensch ist.
Ganz kurz, ich habe deine Interviews, ein paar davon habe ich gehört und die haben mir natürlich sehr gefallen. Auch inhaltlich hast du da eine Menge Zuspruch bekommen oder gab es auch Ärger?
Nein, Ärger gab es nur ganz vereinzelt, aber das ist eigentlich stumm geworden. Ich habe sehr, sehr viele Zuschriften bekommen, die positiv waren und ich kann mich noch nirgendwo sehen lassen, außer dass dann kommt, wir haben sie im Fernsehen gesehen.
Okay. Pater Felix, Leos Wahlspruch in Illo Uno Unum ist ja passenderweise ein Zitat des heiligen Augustinus. Dort heißt es, ich glaube, es geht zwei Worte vorher, geht's los, nos multi, also wir vielen sind in jedem einen, also Christus, in Christus sind wir eins. Ist das ein Bekenntnis zur Einheit oder zur Vielheit?
Es ist, glaube ich, augustinische Spiritualität, die Vielfalt in Einheit zu leben und nicht in Einheitlichkeit. Also eine Ordensgemeinschaft ist sehr bunt, die Augustiner sind es erst recht. Ja. Und Robert musste diesen Laden, den Orden 12 Jahre lang führen, in der Spannung zwischen den Missionsdörfern, die er selber aus Peru kannte, und seiner Geburtsstadt Chicago mit Rom als Zentrum des Ordens, in Besprechungen zwischen Studenten, Provinziellen, Professoren und Mitbrüdern, die in der einfachen Gemeindeseelsorge tätig sind. Also und trotzdem leben wir alle zusammen in einer Gemeinschaft und suchen in dieser Vielfalt eine Einheit, aber eben nicht die Einheitlichkeit, ja, wie manche Orden das sich mühen, sondern wir bemühen uns ja, die Jerusalemer Urgemeinde uns zum Vorbild zu nehmen. Ja. Jeder soll das haben, was er nötig hat. Ja. Da geht es natürlich auch ums Materielle, aber natürlich auch um geistige und geistliche Güter. Ja. Mhm. Und ich glaube, dass das er schon sehr verinnerlicht hat aus der augustinischen Spiritualität heraus und dass das in seinem Wahlspruch eben auch zum Tragen kommt.
In der Apostelgeschichte ist dann auch immer von der Einmütigkeit die Rede, die die Gemeinde hatte. Jetzt ist es in den Orden so, dass die Konfliktfälle oder die Entscheidungsstrukturen demokratisch legitimiert sind, also Wahlen auf allen Ebenen. Das ist einfach, gehört zur DNA, wie man heute immer so sagt, und prägt das Ordensleben sehr. Da würde mich interessieren, ist das für Ordensleute wie Sie einfach halt ja der Sonderfall, in dem man selber steckt, kann man Glück nennen oder nicht? Oder es steckt darin auch schon eine Haltung, sage ich mal, gegenüber der Art und Weise, wie die Kirche außerhalb der Orden organisiert ist. Wir haben ja insgesamt das Modell einer absolutistischen Wahlmonarchie bei uns. Das ist nicht ausgemacht und ob das oder sind nicht alle der Meinung, dass das evangeliengemäß ist, dass das die einzig mögliche Struktur ist, in der die Kirche sich verfassen kann. Also ist dadurch, dass sie das selber in den Orden leben, quasi auch so eine gewisse Kritik oder zumindest so ein Augenzwinkern, wie immer man sagen will, gegenüber den Machtstrukturen unserer Kirche verbunden. So fühlt man sich so ein bisschen auch als echtes Alternativmodell.
Soll ich antworten oder?
Wer schneller ist.
Also gut, ich habe das ja gerade jetzt erst hinter mir nach 6 Jahren zum zweiten Mal Rechenschaft ablegen zu müssen, aber auch zu dürfen gegenüber der Gemeinschaft. Mit 77 Seiten Rechenschaftsbericht und eben auch zu erleben, wie es ist, das Amt wieder zurückzugeben. Also ich habe im synodalen Weg der Kirche in Deutschland immer wieder vertreten, wie gut das ist, dass die Amtszeiten begrenzt sind, dass man weiß, ich bin für 6 Jahre gewählt worden, mir wurde das Amt anvertraut und ich bin auch zur Rechenschaft verpflichtet gegenüber der Gemeinschaft. Und es besteht sowohl für mich als auch für die Gemeinschaft dann nochmal wieder eine neue Zäsur zu sagen, wird das Amt nochmal für eine neue Amtszeit vergeben oder darf ich mich auch neu orientieren, was jetzt nach 12 Jahren bei mir der Fall ist. Also ich halte das für eine gelungene Mischung eigentlich aus Demokratie. Und während des Kapitels haben wir alle eine Stimme. Da zählt niemand mehr irgendwie mit Vetorecht oder so. Und dann aber auch, dass man auch weiß, wenn man die Leitung hat, dann kann man auch Dinge bewegen und anstoßen. Und dann gibt es natürlich auch eine Leitungsverantwortung, aber auch eine Gestaltungsmöglichkeit, mit der Macht umzugehen. Aber in Zeiten, wo wir so viel über Machtmissbrauch und sprechen, macht es wirklich Sinn, Amtszeiten zu begrenzen. Und von daher denke ich, dass das Ordensmodell, das ja seit Jahrhunderten gelebt wird, letztlich auch eine kritische Komponente hat gegenüber den Diözesanen und weltkirchlichen Strukturen.
Würden Sie da zustimmen, Pater Felix?
Ja, also ich sehe es genauso. Es ist, glaube ich, die größte Herausforderung auch für Leo jetzt quasi auf ewig dieses Dienstamt inne zu haben. Also 6 Jahre, 12 Jahre oder im regulären Vollzug 4, 8, 12 Jahre, das sind Einheiten, in denen man denken, planen, arbeiten kann. So auf Ewigkeit angelegt, merke ich einfach, das ist nicht, wäre für mich nichts. Also es gibt ja auch Ordensgemeinschaften, die auch auf Ewigkeit angelegte Ämter und Dienste haben, aber ich finde den regelmäßigen Wechsel sehr belebend für die Struktur, für die Hierarchie, für Machtempfinden, für jeden Einzelnen. Ja. Und das wäre vielleicht in manchen kirchlichen Hierarchien auch wünschenswert, über so etwas nachzudenken.
Wird ja auch verschiedentlich. Jetzt ist die Amtszeit das eine, aber es ist ja, wie Sie vorhin sagten, Pater Felix, diese wahnsinnige Aufgabe, in dieser Vielfalt allein schon Ihres Ordens leben zu können. Da ist natürlich auch sind demokratische Strukturen, die Macht immer wieder gegenüber der gesamten Gemeinschaft rechtfertigen oder legitimieren lassen müssen, hilfreich. Glauben Sie, dass es auch vom Konklave, von den Kardinälen auch ein Signal ist, jemanden mit so einer strukturellen Erfahrung im Nacken? Es ist jetzt das zweite Mal, dass ein Ordensmann zum Papst gewählt wurde. Steckt da was Programmatisches hinter? Oder ist das Programmatisch vielleicht auch eher auf der spirituellen Ebene, aber nicht auf der strukturellen zu finden?
Ich kenne die Herren Kardinäle zu wenig, um mutmaßen zu können, mit welchen Gedanken sie den Heiligen Geist befragt haben, wen sie da wählen sollen. Also, also da kann ich wenig dazu sagen, wie die Kardinäle da einzuschätzen sind. Ich finde es gut, dass es ein Ordensmann ist, der eben mit einer großen Bandbreite an Erfahrung kommt. Von der Mission über westliche Kirchen bis hin zu Leitungsaufgaben, pastoraler Tätigkeit bis zuletzt und so weiter. Auch mit den Sprachen, ja, und auch mit dem Background einer Gemeinschaft, die er jetzt auch lebt.
Also ich könnte gerne ergänzen, weil man hat ja noch nie so viel über das Konklave erfahren wie bei dieser Wahl, trotz Exkommunikationsandrohung. Als ich in Rom war, haben viele Kardinäle auch ganz deutlich gesagt, wir wollten einen Nachfolger für Papst Franziskus, der den synodalen Prozess fortführt. Und das traut man anscheinend einem Ordensmann zu, der als mit dieser wahnsinnigen Leitungserfahrung als Bischof, als Generalprior der Augustiner, als Missionar und mit dieser menschlichen Komponente und auch schon 2 Jahre Erfahrung als Leiter des Bischofsdikasteriums, den man einfach kennt als jemand, der eben unprätentiös, uneitel mit den Leuten den Weg geht. Und das hat man jetzt auch in den ersten Schritten gesehen. Was macht er? Also aus meiner Sicht hat er bis jetzt Teambildung betrieben. Also erstmal die vatikanischen Mitarbeitenden gewürdigt, gewertschätzt, also ihnen nicht sofort den Kopf gewaschen oder sie öffentlich beschämt, wie das Papst Franziskus bei der Weihnachtsansprache gemacht hat, wo man sich ja wirklich, ich damals gewundert habe, mit welchem Ziel macht er das? So kann man sich ja nur die Leute vergraulen, mit denen man eigentlich zusammenarbeiten muss. Das macht Leo nicht. Er würdigt die Leute, er hat mit den Kardinälen nochmal erste Absprachen getroffen. Er hat gesagt, ich kann das nur wahrnehmen mit euch zusammen. Er hat jetzt die Bischöfe alle um sich geschart und eingeladen. Also er betreibt Teambildung und ich glaube, das ist doch schon mal ein erstes Erkennungszeichen, wie er an das Amt herangeht.
Jetzt haben wir neben diesem Aspekt der Teambildung, den begrenzten Wahl- und Amtsperioden und den demokratischen Wahlen auch noch das Stichwort Subsidiarität, das ja auch im synodalen Prozess stark thematisiert wird. Auch da ist es ja so, dass durchaus die Ordensgemeinschaften, auch wenn sie recht klein sind, doch von ihren Strukturen her, dadurch, dass die Ordensoberen, Äbtissinnen oder Äbte, im Grunde bischöfliche Vollmachten haben mit einer leichten Brechung, die Möglichkeit, sehr eigenständig zu agieren. Also ich weiß noch, ich war mal in St. Matthias in Trier sehr oft, und wenn die der Meinung waren, der Friedensgruß gehört eigentlich besser vorsorgerecht, haben die das halt gemacht. Also ich weiß gar nicht, ob das ganz in Ordnung war, aber jedenfalls, man hat doch so eine gewisse Selbstbewusstsein oder einen gewissen Mut, sag ich mal, einfach auch zu sagen, so, das ist halt unser Laden und da wissen es wir am besten und dann machen wir es doch nach dem Subsidiaritätsprinzip auch bei uns aus, wie gewisse Dinge gehandhabt werden sollen. Ist das auch etwas, was er programmatisch mitnimmt, Pater Felix, oder interpretiere ich da zu viel rein, vielleicht weil es mein Wunschdenken ist?
Naja, also ich kann es nur noch mal wiederholen. Er war Generalprior eines weltweiten Ordens, ja, und weiß um die großen Unterschiede und dass manche Sachen nur vor Ort verstehbar und handelbar sind und es nicht gleich auf die ganze Gemeinschaft auszustrahlen hat. Und von daher glaube ich ihm schon, dass er da sehr differenziert hinschaut und im synodalen Prozess, im synodalen Weg auch die einzige Möglichkeit sieht, Einheit zu bewahren. Also da geht es nicht um den kleinsten gemeinsamen Nenner, ja, sondern da geht es um Toleranz, um Offenheit, um Respekt, um Würde. Also das Zusprechen voneinander, dass jeder vor Ort in seinen Rahmen das Mögliche tut. Und man eine gemeinsame Haltung auch findet, nicht so sehr eben in der Gleichheit aller Vollzüge, sondern eben in der Haltung zu Christus, zum Nächsten.
Jetzt möchte ich nochmal zurückblicken auf diese heißen Tage vor 8 Wochen. Damals ist ja innerhalb von Minuten quasi, oder minütlich hat sich das Bild geändert, immer ploppten neue Puzzleteile auf, jemand hat ein altes Interview gefunden oder es gab eine neue Ansprache. Also da entstand gerade in Windeseile so ein Bild, es war völlig, also war auch relativ schnell ein Konsens da, das ist ein toller Kandidat, der kann eigentlich alles, was man können muss und bringt so viele Dinge mit, dass man ihm zutraut, dass er wirklich auch in diesem sehr differenzierten Laden, katholische Kirche, die Dinge zusammenhalten kann, weil er konsensfähig in alle Richtungen ist. Er ist im Äußerlichkeiten, im Bekleidungsstil, ist er traditioneller und näher an Benedikt als an Franziskus, aber inhaltlich steht er voll hinter der Öffnung wie Franziskus da. Also das waren so die Sachen, er ist ein politischer Papst. Also das sind ja im Grunde Konsense gewesen in diesem Bild. Wie schauen Sie beide da jetzt nach 8 Wochen drauf? Hat sich das Bild in groben Zügen stabilisiert? Gibt es ein paar Dinge, wo man vielleicht nach korrigieren müsste und sagt, ja, vielleicht geht es doch eher in die Richtung, oder ist schon absehbarer, welche der sehr, sehr unterschiedlichen Gruppen in unserer Kirche er sich vielleicht dann doch irgendwann wird verprellen müssen, wenn er sich nicht verbiegen will? Darf wieder antworten, wer zuerst mag.
Ich sehe ein ambivalentes Bild inzwischen, vielleicht ähnlich, wie es auch der Kleidungsstil schon signalisiert hat, obwohl ich mich bei der ersten Kommentierung gehütet habe, das Äußere zum Thema zu machen. Das macht man ja bei uns Frauen so oft, dass dann eher über die Äußerlichkeiten gesprochen wird, aber nicht über die Inhalte. Und genau deswegen hatte ich mich geweigert, 1,5 Stunden bei der ARD irgendetwas zum Kleidungsstil zu sagen, sondern mich ganz auf die Rede, auf die erste Rede auf der Lotscha zu konzentrieren, wo ja ganz viele Stichworte gefallen sind, die du ja auch gerade genannt hast. Ich glaube, wir werden einen Leo den 14. erleben, der, was die Soziallehre der katholischen Kirche betrifft, stark nach vorne geht. Die KI hat er ja schon genannt als große Herausforderung, als wahrscheinlich auch als großes Moment, ähnlich wie in der Bedeutung, als der Buchdruck erfunden wurde, unser Zusammenleben weltweit komplett verändert, was ja jetzt schon die Folge ist und mit ungeahnten Ausmaßen. Ich hoffe, dass er seine erste Sozialenzyklika, oder ich denke, dass er sie zu dem Thema schreiben wird. Innerkirchlich glaube ich, und das wird uns hier in Deutschland, vielleicht auch in Westeuropa oder in der nördlichen Hemisphäre sehr stark enttäuschen. Er wird nicht die heißen Themen, die uns wichtig sind, weiter bespielen. Er hat verschiedentlich ja schon auch jetzt geäußert, wie wichtig der Zölibat ist. Oder auch in einer Ansprache an Ordensfrauen, die Ganzhingabe an Jesus Christus. Das ganze Wording ist doch schon sehr binnenkirchlich, so dass das jetzt hier niemanden, ich sag's ein bisschen flapsig, vom Hocker reißt. Gleichzeitig glaube ich, dass das Pontifikat mit der Zeit vielleicht auch noch mal eben im Sinne der Subsidiarität es ermöglichen wird, dass die Ortskirchen eigenständig vorangehen und Entscheidungen treffen, auch was neue Ämter und Dienste in der Kirche betrifft, die eben nicht uniform für die ganze Weltkirche dann einheitlich gelten müssen. Aber zunächst mal glaube ich, dass wir auch Enttäuschungen erleben werden, was innerkirchliche Fragen angeht.
Jetzt bist du schon mitten auch in dem Blick auf die Zukunft gelandet. Pater Felix, nochmal der Blick zurück. Hat sich bei Ihnen in den letzten 4 Wochen da nochmal was neu zurechtgeruckelt gegenüber diesem relativ klar skizzierten Bild, das wir nach 2, 3 Wochen hatten?
Also bei mir kommt eben langsam eher an, dass er jetzt wirklich Papst ist. Also es war einfach verrückt, ihn in Weiß zu sehen, auf der Loggia zu sehen, auf dem Papamobil zu erleben. Ja, also dieser Wandel, der ist jetzt langsam angekommen und ich akzeptiere ihn jetzt auch in diesem Dienstamt. Ja. Inhaltlich glaub ich ähnlich, dass wir da vielleicht nicht die größten Sprünge zu erwarten haben, aber er wird es diplomatischer machen und fundierter als sein Vorgänger. Also nicht große Erwartungen wecken in irgendwelchen Interviews und dann schnell wieder zurückrudern lassen, sondern eher fundiert und zielorientiert Themen angehen. Ja, in all dem, was in den letzten Wochen auch aus früheren Zeiten von ihm als Statements gefunden wurden. Ja.
Wenn Sie als Theologe mal nach vorne schauen, jetzt frage ich nicht nach Ihrer Prognose, was Sie glauben, was eintritt, sondern nach Ihrem Wunschkonzert, was Sie sich wünschen. Was in der Kirche in den nächsten 20 Jahren, so lange kann das Pontifikat ja locker dauern, was muss in der Kirche an Veränderungen geschehen? Also was steht bestenfalls in 100 Jahren mal in den Geschichtsbüchern über dieses Pontifikat, was es geprägt hat, was es der Kirche an Neuem gebracht hat?
Im Bereich Wunschkonzert, weil Sie eben auch das Frauenpriestertum angesprochen haben. Ich glaube, es braucht eine Klärung des priesterlichen Dienstes. Also das erlebe ich eben auch selber, was da für Projektionen stattfinden, was da für Erwartungen da sind, was da für schräge Bilder und Überhöhungen geschehen. Und ich glaube, es braucht eine Klärung des priesterlichen Dienstes, so wie in den Konzilien früherer Zeit die Bischöfe, die Gemeinden, die Päpste sortiert wurden, braucht es jetzt eine Klärung, was ist der Priester? Und ich habe das mal zugespitzt in irgendeinem Interview gesagt, bevor wir das zweite Geschlecht verheizen, muss das Dienstamt erst geklärt sein. Ja, und ich hoffe, also das wäre mein Wunschkonzert, dass da eine Klärung geschieht, was ist ein Priester und dann die Priesterin.
Schwester Katharina, das ist ja auch dein Leib- und Magenthema. Du hast irgendwo gesagt, die Frauenfrage ist der neuralgische Punkt, an dem sich die Zukunft der Kirche entscheidet. Also da bist du sehr klar in deiner Aussage, dass das muss passieren. Du sagst auch immer, die Frauen fühlen sich nicht berufen, sie wissen sich berufen. Also das ist eine sehr setzende, eindeutige Sprache, die du da pflegst. Vielleicht in Klammern gefragt, hättest du dich das unter Papst Benedikt auch schon getraut, so offen zu reden? Aber die eigentliche Frage, die ich habe, ist, wie verhält sich das zu dem, was du gerade gesagt hast mit der Subsidiarität? Reicht es, wenn diese Frage vielleicht bei uns geöffnet wird, aber in weiten Teilen der Weltkirche nicht? Also ist das quasi die Lösung, zu sagen, er muss und wird nicht da jetzt die Änderung für die Kirche bringen, nicht die Gesamtlinie ändern, aber wenn er in dieser wie anderen Fragen mehr Verschiedenheit zulässt, dann reicht das doch. Also dein Zitat von gerade, das klang wuchtiger. Es klang so, dass da wirklich auch überall auf der Welt quasi die Zukunft der Kirche dran hängt.
Bei einer Tagung in Leipzig im September 2023, Gottesstarke Töchter, waren Vertreter, Vertreterinnen aus der ganzen Welt da, die gesagt haben, das ist nicht nur ein europäisches Thema oder ein deutsches Thema, was ihr hier behandelt habt, sondern es liegt uns in der ganzen Welt daran, dass Frauen gleichberechtigt Verantwortung in Kirche wahrnehmen können und die Kirche eine Vorreiterin wird gegen Diskriminierung der Geschlechter. Und wenn ihr in Deutschland oder in anderen Ländern vorangehen könnt, dann hat das auch einen ausstrahlenden Effekt auf andere Teile, auf andere Ortskirchen. Von daher glaube ich, dass der Schlüssel tatsächlich darin liegt, in der Vielfalt, in der Einheit, dass es möglich wird, dezentral Fragen, die vor Ort sich stellen, pastoral zu lösen, aber auch das theologische Nachdenken muss weitergehen. Denn für mich ist das nicht nur eine Frage der Gleichberechtigung. Das wird uns ja immer angekreidet. Ihr wollt soziologisch, ihr übertragt soziologische Kategorien auf theologische Fragen. Man muss die Fragen theologisch lösen. Denn lässt es sich wirklich mit Jesus Christus und dem überzeitlich göttlichen Willen Gottes begründen, dass Frauen von den Diensten und Ämtern der Kirche ausgeschlossen sind? Und das muss parallel gehen. Also das Verständnis, wofür brauchen wir überhaupt ein Amt? Und wie soll dieses Amt ausschauen? Und ich würde auch sagen, in Anschluss an das Zweite Vatikanische Konzil, was bedeutet es denn, wenn wir vom gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen sprechen? Was bedeutet es, wenn wir das mit der Taufwürde weiterdenken, wie bei der Weltsynode? Die gemeinsame Würde aller Getauften. Was bedeutet es für die Vergegenwärtigung Jesu Christi im Mahl, in der Liturgie, im Auslegen des Wortes Gottes? Ich glaube, wir müssten von den Gläubigen her denken und weniger von der Hierarchie und den gewachsenen Strukturen. Und die Frage ist halt, schafft es Papst Leo, dieses Denken zu, nicht nur weiter zu erlauben, wie es Papst Franziskus ja getan hat? Er hat Debatten angestoßen. Ich glaube, das ist sein bleibendes Vermächtnis. Nicht, dass er Entscheidungen getroffen hat, sondern dass er die Debatten angestoßen hat. Und es wird aber, wenn es ein langes Pontifikat wird, Papst Leo nicht drum herum zu kommen, das auch in lehramtlich und kirchenrechtlich verbindliche Formen zu gießen. Und davor braucht es einen weltweiten Prozess, vielleicht schon auch ein Konzil.
Pater Felix, Sie haben auch geschrieben, dass die Probleme der westlichen Welt für Papst Leo als Missionspfarrer wahrscheinlich nicht im Vordergrund stehen, die Themen, an denen wir uns so abarbeiten, und mit anderen Themen wird es genau umgekehrt sein. Was schwebt denn Ihnen als Ordensmann vor? Am Ende ist dann ja immer der schwierige Punkt, wer entscheidet denn, ob etwas auf Weltebene einheitlich sein muss oder nicht? Wo würden Sie das ansiedeln? Also müsste quasi ein Papst, der subsidiär arbeitet, auch die Frage darüber, wo soll Subsidiarität greifen, quasi der eine von sich abgeben an ein Konzil oder ein Gremium?
Also ich bin nicht der große Theologe, ja, und Kirchenrechtler, um einzuordnen, wo da die Entscheidungen liegen sollen. Es wird sehr viel auf den Papst projiziert, und ich glaube und hoffe, dass, oder ich hoffe und glaube, so muss ich sagen, dass er sein Möglichstes tun wird, um jedes Thema, das von Bedeutung ist, zu heben. Das ist natürlich im Angesicht der weltweiten Lage und Spannung eine Riesenaufgabe, die ihn natürlich auch, wo wir ihn überfordern und mit Erwartungen und Projektionen zuschütten. Aber so habe ich ihn immer erlebt. Nicht als den großen Aktionär, also der mit großem Aktionismus dann alles voranbringt, sondern der halt wirklich vor Ort eben auch schaut, was ist dran, und zumindest Gehör verschafft und damit auch Respekt, Würde und das Thema vor Ort weiterbringt. Und ich glaube, das leuchtet auch schon auf im ersten Statement auf der Loggia, wo er einfach das Thema Frieden gebracht hat. Ja, und das durchdekliniert hat, was das alles heißen kann. Und das ist ein Thema, das, glaube ich, in jedem Menschen, egal ob Christ oder nicht Christ, ob in der Missionsstation oder auf römischen Fluren ein Thema ist. Und das ist natürlich einfach, sich solchen Themen zuzuwenden, auch wenn sie groß sind und die Lösung kompliziert. Aber sie macht, glaube ich, schon deutlich, dass er Themen aufgreift, sehr sensibel nach dem, was er wahrnimmt, das Menschen bewegt.
Jetzt war ja auch durchaus schon in der Debatte, wie sehr er als Papst noch überhaupt ein Privatleben hat. Kann er noch mit seinem Bruder telefonieren, so oft wie er das bisher gemacht hat? Diese Dinge, was wünschen Sie ihm am dringendsten, dass er von seiner augustinischen Spiritualität mit rüber retten kann in das Amt, obwohl es nicht einfach wird? Also Sie können sich wahrscheinlich besser als ich vorstellen, was passt vielleicht ganz gut zu diesem neuen Amt und wo wird es schwierig. Aber wo bei den Dingen, die nicht einfach sind, wünschen Sie ihm einfach, dass er da Möglichkeiten findet, trotzdem seine augustinische Identität auch dort zu leben?
Also ich weiß, dass er unglaublich gern Auto fährt und sehr darunter leidet, dass er jetzt nicht mehr selber fahren darf. Ja. Das akzeptiert er aber auch und nimmt es an und geht damit um. Und er baut sich gerade seinen Haushalt auf, erklärt, ja, ich mache jetzt Urlaub in Gandolfo, ja, das nicht, weil so viele vor ihm das taten, sondern ich glaube, er tut sowas, oder auch, dass er hochzieht ins päpstliche Appartement, im Palast, wenn das fertig renoviert ist, weil es einfach einfacher ist für alle Beteiligten, ja, und da erlebe ich eine große Rücksichtnahme auf die, die ihm dienen, weil er ihnen dient, ja, also. Und diese Rücksichtnahme, glaube ich, das kommt schon aus einer Gemeinschaft, aus einem ganz gesunden Verständnis von Gehorsam, auf sich selber zu hören, auf die anderen zu hören, auf Gott zu hören und zu schauen, wo ist der gute Mittelweg für alle, die es gerade betrifft. Und das wünsche ich ihm, dass er sich das erhalten kann, diesen gesunden Gehorsam nach oben und nach unten.
Als Basis dann eben auch für eine empfundene Gemeinschaft, wie ihr sie aus dem Orden kennt. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Schwester Katharina, ganz kurz, hast du einen Wunsch an ihn? Wo du denkst, das wird nicht einfach, aber würde ich ihm von Herzen wünschen, dass er das hinkriegt, um also auch als Schutz für sich selber und seine menschliche Persönlichkeit.
Ich wünsche ihm, dass er das, was er im Orden erlebt, nämlich, dass er mit Interkulturalisation zu tun hat, mit ganz verschiedenen Menschen, dass er sich einen breiten Berater- und Beraterinnenstab aufbaut und nicht sich einseitig orientiert bei den Entscheidungsfindungen und dass er letztlich das tut, was jetzt eben Synodalität bedeutet, dass er anfängt zu gucken, wie können Dinge, die alle angehen, auch von allen entschieden werden.
Dann kommen wir jetzt zur Fragerunde. Ich lade Sie alle herzlich ein, Ihr Handhebezeichen unten einzusetzen, wenn Fragen sind. Vielleicht ist ja auch alles längst beantwortet durch unsere beiden großartigen Gäste. Aber wenn Sie mögen, ich gucke mal, ob ich die Ansicht umschalte.
Ich kann gerne noch weiterreden.
Ja, dann bitte. Das wollte ich gerade vorschlagen. Also,
ich würde sagen, ich glaube auch, dass es mit der Zeit dass er nicht umhinkommt, wenn er das Thema der Synodalität wirklich durchbuchstabiert und seine Ordenserfahrung auch mit in das Papstamt einbringt, dann werden wir eine Kirchenverfassungsreform brauchen. Also wir werden so etwas brauchen wie in den Ortskirchen, Kirchenversammlungen, die gemeinsame Entscheidungen treffen und dass eben nicht dann das letzte Wort beim Papst liegt. Also letztlich müsste er sich selbst binden an die Entscheidungen, die vor Ort getroffen werden. Das wird er nicht in den ersten paar Jahren tun, aber so ein längeres Pontifikat könnte eigentlich dazu beitragen, dass die Machtfülle des Papstes reduziert wird. Weil wir sonst nicht weiterkommen. Also ich glaube, dass es da auch Veränderungen braucht auf lange Sicht.
Mhm. Dankeschön. Ja, das knüpft ja nochmal an den Gedanken, an den wir vorhin nicht ganz fertig gedacht hatten. Ne? Ja. Vielen Dank. Jetzt meldet sich Christian Weißner. Ich vermute, dass es da jetzt keinen erbitterten Widerspruch gibt zu dem, was du gerade gesagt hast, sondern schöne Ergänzung oder eine weiterführende Frage. Herr Weißner, bitte sehr.
Ja, ich will es wagen, einfach hier nochmal einzusteigen. Dankeschön für diese gesamten Sicht, das kann ich alles unterstreichen auch. Vielleicht sollten wir uns auch fragen, wie wir weiter handeln sollten, hier gerade wir in Deutschland. Das heißt also, es wurde gesprochen von Projektion. Ja, wir nehmen es wahr, wir nehmen auch unterschiedliche Sachen wahr, es wird nicht alles so weitergestellt werden. Aber der synodale Weg ist, glaube ich, weltweit, es wurde ja gesagt, schon ein großer Dienst, den wir hier an der Kirche leisten. Und den sollten wir, denke ich, vertrauensvoll weiterführen. Was mich nachdenklich gemacht hat, jetzt zu hören, dass Kardinal Grech von Widerständen und Widersprüchen und Problemen jetzt aus der Weltsynode berichtet hat. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was in der kommenden Woche jetzt dort als weiterer Fahrplan für die Weltsynode bekannt gegeben wird. Also ich denke, wir sollten nicht nachlassen, wir sollten nicht warten, sondern wir sollten uns weiter theologisch verantwortlich, wie das Schwester Katharina gerade gesagt hat, zu Wort melden. Danke.
Möchte das von Ihnen beiden jemand weiterführen oder kommentieren? Frau Kapstein, bitte sehr.
Ja, für mich ist der Papst sehr sympathisch, der gerne Auto fährt und der auch Tennis spielt und da könnte man vielleicht auch mal eine Öffnung in Richtung Gläubigen und so, aber nachhaltig Autofahren. Nee, Was können wir denn tun am Ort? Die Synodalität ist ja auch schon von Papst Franziskus festgeschrieben worden. Bischof Betzing hat das ja auch übernommen und die drei Säulen der Synodalität gelten. Wie kriege ich denn das am Ort hin bei uns, dass dieses pastorale Team synodal handelt und sich auf das einlässt, was eben vom Papst ja festgelegt ist? Die verhalten sich dermaßen unsynodal, unprofessionell und ich gerate dann eher ins Abseits. Gilt vielleicht für viele andere auch noch mit, deswegen wollte ich das gerne mal ein paar Tipps oder grundsätzlich können wir uns da berufen auf das, was festgeschrieben ist.
Mag jemand von Ihnen, euch beiden, diese sehr konkrete Erfahrung kommentieren?
Ja, Papst Leo hat auch schon darauf hingewiesen, dass wenn es um die großen Fragen von Krieg und Frieden geht, dass es bei uns anfängt. Wir brauchen einen entwaffnenden und unbewaffneten Stil, wie wir miteinander umgehen. Das scheint er ja auch selber zu leben. Und das fängt bei uns allen an. Und ich denke, wenn es da Widersprüche gibt in der Wahrnehmung oder in dem konkreten Team vor Ort, muss man sie sichtbar machen. Also sich nicht scheuen zu adressieren, Herr Pfarrer, Sie regieren hier jetzt durch. Wir möchten das gerne anders. Oder. Und natürlich, also ich bin jetzt in der letzten Zeit sehr viel mit Papstthemen unterwegs, aber eigentlich stehe ich für was anderes, nämlich, dass wir als Gläubige vor Ort unser Leben gestalten und nicht so sehr immer nur nach oben gucken, ja, sondern gucken, was ist denn im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir bleiben da oft hinter unseren Möglichkeiten eigentlich zurück und loten gar nicht aus, ja, wie wir vor Ort das Glaubensleben gestalten könnten, Reich Gottes sichtbar machen, die frohmachende Botschaft verkünden in Worten und Taten. Da wären wir eigentlich schon viel beschäftigt.
Da hast du sicher auch viel zu schöpfen aus deinem Promotionsprojekt noch, denke ich, oder? Mit dem pastoralen Ansatz von Antonia Wehr. Kannst du das noch was hier in der Runde gerade fruchtbar machen? Ein Denkansatz, ein schönes Motto, das wir da mitnehmen könnten?
Naja, ich hoffe, dass ich demnächst wieder mehr selber Bildungsangebote machen kann. Und das Thema hieß ja in meiner Dissertation Kreativität aus Vulnerabilität in einer patriarchalen Kirche am Beispiel der Ordensgründerin Antonia Wehr. Also, wie können wir auch Verletzungserfahrungen, Erfahrungen des Scheiterns, der Verwundbarkeit, wie wir sie ja auf ganz verschiedenen Ebenen erleben, wie kann daraus eine Kraft entstehen, eine heilsame Kraft der Veränderung, der Mut aufzustehen, Dinge in die Hand zu nehmen, ob das jetzt politisch ist, im gesellschaftlichen Zusammenleben oder eben auch im kirchlichen Leben. Ich glaube, da ist noch viel Potenzial drin bei uns. Wir würden das unter dem Thema Menschwerdung, Spiritualität zusammenfassen.
Das klingt doch ganz so, als hätten wir quasi, jetzt sollten wir uns schon mal den Kollateralnutzen seiner Amtszeitbegrenzung, sage ich mal, merken und abspeichern, dass man demnächst wieder auf dieser Ebene von seiner Arbeit profitieren kann. Sehr schön. Jetzt aber, Herr Martin, Sie hatten sich jetzt angemeldet und Ihre Frage bitte.
Vielen Dank. Ich habe eine ganz schlichte Frage. Wie schätzen Sie die ökumenischen Möglichkeiten dieses Pontifikats ein? Es liegen ja jede Menge Vorschläge vor, zum Beispiel aus Deutschland, vom Jäger-Stelling-Kreis, zum Beispiel aus dem internationalen Dialogen mit den verschiedenen Konfessionskirchen. Wie schätzen Sie, wird Papst Leo diese Vorschläge aufnehmen und vielleicht sogar weiterführen?
Pater
Ja,
Felix?
als der Name Leo kam, musste ich als Augustiner natürlich nicht an Leo den 13. als erstes denken, sondern Leo den 10. Ja. Und der Martin Luther gebannt hat und die Werke hat verbieten lassen, das Mönchlein wird man zum Schweigen bringen und so weiter. Also Robert kommt aus Amerika, einem Land, das auch ganz stark geprägt ist durch nicht römisch-katholische Gemeinschaften und Kirchen, ja, und weiß deshalb um für und wider und von Gemeinschaft und die Notwendigkeit zur Ökumene. Das, glaube ich, ist schon mal gut. Und hat auch innerhalb des Ordens das immer wieder erlebt, auch bei seinen Besuchen in Deutschland. Wie er theologisch dazu steht, wie er sich als Papst dazu verhält, welche Themen da vorrangig sind, kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, dass er eher ans praktische Tun herangehen würde, als an große theologische Texte, die dann wieder nur bei einer elitären Gruppe liegen. Also ich glaube und erlebe, dass er sehr offen dafür sein wird und wenig Probleme machen wird, wenn man sagt, hey, wir leben ökumenisch zusammen in unterschiedlichen Kontexten und freuen uns auch hier an der Vielfalt in einer Einheit.
Also quasi das gleiche Prinzip, den Wahlspruch anwenden auf die Ebene der Ökumene. Herr Martin, wenn Sie das interessiert und Sie es nicht schon gesehen haben, wir hatten in unserer Folge 2 mit Johanna Rana und Stephanos Athanasiou eine orthodoxe Perspektive und in Folge 1 ja schon mit Heinrich Bedford Sturm auch eine protestantische Stimme. Also da ist auch noch einiges zu der Frage, die Sie gestellt haben, schon gesichert.
Ja, war ich dabei. Dankeschön.
Alles klar, dann habe ich's
Aber ich dachte, die Ordensgemeinschaften haben ja selber auch eine gewisse Ökumene, in sich eine Ökumene und haben was beizutragen. Deswegen habe ich die Frage nochmal gestellt. Danke.
Ja. Und ich sehe gerade im Chat ist ein Hinweis, Ökumene sollte Sehnsucht sein und nicht nur irgendwie eine Pflichtaufgabe. Jetzt ist es wieder verschwunden. Ja, mögen Sie noch etwas loswerden? Schwester Katharina, Pater Felix, was noch gesagt werden könnte? Wir haben noch gut 5 Minuten Zeit. Oder gibt es noch eine Frage unter den Teilnehmenden? Jetzt würde ich nochmal, Pater Felix, Sie haben hinter sich ist ja das Bild aus Maria Eich und Sie haben den Neubau, den letzten, ne, die Sanierung prägend mitgestaltet. Wenn man die Bilder sieht, ich finde das immer ganz faszinierend. Sie haben auf der einen Seite so ein barockes Kapellchen, das wirklich, wo man die Tradition hütet und schützt und bloß nichts ändert. Sie haben aber auch krass moderne architektonische Elemente, die edle Einfachheit im besten Sinne des Konzils prägen, die schlicht sind, aber dann mit knalligen Farben, starken Farben kontrastiert sind. Also für mich ist das ein tolles Bild für Kirche, wenn es genau beides gibt. Also einmal das, was unbedingt so bleiben soll und das, wo man einfach auch mal einen Abriss und einen Neubau braucht. Oder wenn Sie auf das Haus Kirche schauen, was wären für Sie aus Ihrer Sicht, aus Ihrer von dem Orden geprägten Sicht, die Teile des Gebäudes, die unbedingt so bewahrt bleiben sollen? Und was wäre vielleicht ein Trakt, bei dem man sagen kann, das sollten wir mal komplett neu aufziehen?
Also wir haben hier kontinuierlich umgebaut und immer die Moderne gewählt. Also man hat hier keine gotische Kirche errichtet, sondern in der Barockzeit eine barocke Kapelle. Man hat sie im Rokoko ausgestattet. Man hat in der Neogotik einen Freialtar geschaffen. Man hat die neue Sachlichkeit gebracht. Man hat die Postmoderne gebracht. Also es ist kontinuierlich hier entwickelt worden am Ort und da sollten Rückschritte, die in Kirche geschehen sind, denkmalschutzgerecht wieder rückgebaut werden. Also ich denke mit großer Freude an Monreale, eine beeindruckende Basilika außerhalb von Palermo in Monreale, wo man einfach den barocken Stuck wieder rausgenommen hat, um drunter die wunderbaren Mosaiken aus dem Mittelalter zu finden. Und ich glaube, sowas bräuchte es halt auch in Kirche, dass man gerne wieder zurückschaut, sich rückbesinnt, was sind Kernbotschaften, also was ist das Reich Gottes und nicht, wie ist die kirchenrechtliche Auslegung vor dem Standesamt heute. Ja, also was regelt Zugehörigkeit zur Gemeinschaft? Das sind zwar alles deutsche Fragen, weil ich nun mal in Deutschland lebe, aber ich glaube, das sind Themen, die entscheidend sind. Auch die Beteiligungsform, also wo beteilige ich mich? Muss ich immer gleich in einem Pfarrgemeinderat sein oder in einer Kirchenverwaltung sein? Wie schauen neue Gemeindemodelle aus? Wie ist Beteiligung möglich, auch nur punktuell, wenn Leute sich in einer Gesellschaft wie der unsrigen wenig binden wollen? Ja. Ich denke da auch an das Modell bei den Ordensleuten, dieses Kloster auf Zeit-Modell, ja, das die DOK verantwortet und solche Sachen. Also die Suche wieder aufzunehmen, an den Kern zurückzukehren. Das müssen wir Ordensgemeinschaften auch machen, jetzt wo wir kleiner werden. Und vielleicht ist es auch für Weltkirche dran, eben zu schauen, wo sind Kernaufgaben neu zu justieren oder halt alte Verkrustungen zu entfernen. Und es mag Liturgie sein, die aber auch was Tolles Verbindendes hat. Also ich glaube, wir müssen auch über die Vorzüge von Weltkirche mehr sprechen. und nicht nur immer die Probleme wälzen, sondern eben auch die Vorzüge und die Vorteile sehen und damit arbeiten. Ein bisschen positiver rangehen an dieses uralte Mädchen Kirche.
Ja, vielen Dank. Das hätte jetzt schon fast ein schönes Schlusswort sein können. Schwester Katharina, du, auch du hast Verantwortung für einen Gebäudekomplex, sag ich mal, der aus verschiedenen Zeiten stammt und der immer wieder auf Stand gehalten werden muss. Jetzt hat Pater Felix quasi dieses Bild genutzt, um eher die Frage der Sozialstruktur und der Formen des Miteinanders zu beschreiben. Wo ist deine, wo siehst du den Modernisierungsbedarf? Oder wo ist Zeitgenossenschaft noch am wichtigsten dran, wenn wir im 21. Jahrhundert weiter vorangehen wollen?
Ja, ich glaube, es braucht Burning Persons, also das Logo im Wappen der Augustiner ist ja auch das flammende Herz mit der Bibel. Also aus den Fundamenten des Glaubens, also aus dem der menschgewordene Gott, der uns befreit und erlöst durch seinen Tod und seine Auferstehung. Was bedeutet das in unserer Zeit, diese Botschaft in die Welt zu tragen und dann zu kontextualisieren, Antworten zu geben auf die drängenden Fragen und Nöte unserer Zeit? Die sind global, aber sie spiegeln sich natürlich auch im Lokalen wider. Also wie politisch müssen wir sein in unserer Zeit? Was bedeutet das für unsere Herausforderungen mit den globalen Themen Klimakatastrophe, Migration, Verarmung der Menschen, die global auseinandergehende Schere zwischen Arm und Reich, aber auch neue Formen des Populismus und der wieder Zurückdrängung von Frauenrechten und Gleichstellungen und natürlich auch Antworten auf die geschlechtliche Vielfalt und die Themen, die heute oben aufliegen, da ist Kirche gefragt, aber natürlich auch weiterhin Fragen zum Lebensschutz, zur Würde des Menschen, eben auch angesichts der KI und neuer Technologien, die unser Zusammenleben bedrohen. Also, es gibt eine große Palette von Themen.
Es braucht Modernisierung da, wo einfach unsere Zeit weitergeht und neue Probleme auftauchen, muss die Zeitgenossenschaft dadurch leben, dass sie sich dieser Probleme annimmt und sie reflektiert und aus ihrem Glauben, für den sie brennt, heraus dann da Lösungen anbietet und ja auf der Seite der Guten steht und mitwirkt daran. Schön, das fand ich jetzt einen sehr schönen Schlusspassus nochmal mit Ihnen beiden. Jetzt habe ich gerade noch 17 Sekunden Zeit, um nochmal ganz herzlich Dankeschön zu sagen für diese Stunde am Mittwochmittag. Das macht wirklich Spaß, ist fast also zum Angewöhnen, möchte ich sagen. Vielleicht sehen wir uns irgendwann nochmal wieder in diesem oder einem anderen Format. Ich danke aber auch allen, die teilgenommen haben. Grüße jetzt schon alle, die sich hinterher das Video anschauen oder Audio anhören werden. Ja, danke auch meinem Team für die Technik und damit ist es 13 Uhr, die Glocke schlägt und ich sage herzlich Tschüss und auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen, danke.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.